RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Mittwoch, den 16. März 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Grünes Indonesien, wunderes Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursyah, Pujastuti, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Besuch einer belgischen Delegation intensiviert bilaterale Beziehungen. Vizepräsident fordert den Zinssatz des Kredits für klein- und mittelständische Unternehmen. Visumfreiheit steigert die Besucherzahl ausländischer Touristen 20%. Die BKPM wird bei den Investoren Chinas und Hongkongs durch Investitionen Erleichterung. Belgien kann im erneuerbaren Energiesektor investieren. Indonesische Industrie- und Handelskammer ist bereit, Logistiksektor zu entwickeln. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo empfing gestern die Delegation des Belgischen Königreiches im Merdeka Palace in Jakarta. Er begrüßte dabei Prinzessin Astrid und 300 Delegierten der belgischen Unternehmer. Nach dem Treffen sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi vor der Presse, dass Präsident Joko Widodo und die belgische Delegation vereinbart haben, die Handelskooperation vor allem im Handels- und Investition beider Länder zu intensivieren. Der Präsident hoffe, dass die Handelsbeziehungen günstig bringend für beide Länder sein könnten. Dazu können Indonesien und Belgien die Geschäftskommunikation erweitern und den Marktzugang für indonesische Produkte wie Zuwachsprodukte, Kautschuk, Textilien, Möbel und Elektronikwaren ausdehnen. Joko Widodo lud auch die belgischen Unternehmer dazu ein, ihre Investitionen in strategischen Sektoren wie Infrastruktur, Telekommunikation, Filmindustrie und Medikamentsrohstoff in Indonesien zu steigern. Die indonesische Regierung wird unternehmen, dass die Finanzdienstleistungsagenturen den Zinssatz des Kredits für klein- und mittelständische Unternehmen reduzieren können. Dies sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla bei der Einweihung des Zentrums für Finanzentwicklung und die Eingliederung der Finanzdienstleistungsautorität gestern in Jakarta. Ihm zufolge könnte die Anwesenheit der Finanzdienstleistungen wie Bank und Genossenschaft hoffentlich die Wirtschaft der Gesellschaft mit der Reduzierung des Zinssatzes und die Staatswirtschaft fördern. Bisher hat der Zinssatz des Kredits für klein- und mittelständische Unternehmen die Gesellschaft noch belastet. Im Gegensatz dazu werden die Großunternehmen mit dem niedrigeren Zinssatz auferlegt. Deshalb hoffe Yusuf Kalla, dass die Zinssatz des Kredits für die Klein- und Mittelständischen Unternehmen reduziert werden könnte. Die Einführung der Visumfreiheit durch die indonesische Regierung habe die Besucherzahl ausländischer Touristen um 20% gesteigert. Das sagte der koordinierende indonesische Minister für Politik, Recht und Sicherheit, Luhut Binsar Panjaitan, in Jakarta während der parlamentarischen Arbeitssitzung. Dem Minister zufolge sei die Sicherheit bei der Visumfreiheit prioritär. Laut Binsar Panjaitan habe die Regierung die Gefahr des Terrorismus und des Drogenhandels im Blick. Luhut Binsar Panjaitan fuhr zurzeit wurden die Deviseneinnahmen durch den Tourismus an vierten Stelle aller Deviseneinnahmen stehen. Er setzte bis 2019 das Ziel, den Tourismus als größten Devisenbringer zu entwickeln. Belgien ist ein hervorragendes Land im Bereich der Kraftwerkstechnologie. Es bleibt zu hoffen, dass Belgien dazu im erneuerbaren Energiesektor investieren könnte, die sagte der Leiter der Indonesischen Industrie- und Handelskammer Kadin Rusan Ruslani nach dem Treffen mit der Prinzessin des belgischen Königreiches Astrid gestern in Jakarta. Ihm zufolge sei Belgien daran interessiert, im Elektrizitätskraftwerksbereich in Indonesien zu investieren, da die indonesische Regierung das Aufbauprogramm von 35.000 Megawatt hat. Rusan Ruslani sagte dazu, Belgien hoffe, dass die indonesischen Unternehmer auch in Belgien investieren möchten, da Indonesien das größte Land in Südostasien ist und eine große Absatzmöglichkeit hat. Belgien teilte mit, dass Indonesien auch im Supermarktsektor in dem Land investieren könne. Die Koordinationsbehörde für Investitionen BKPM wird 215 Investoren Chinas und Hongkongs die Investitionserleichterungen im Konstruktionsbereich Indonesiens vorstellen. Der BKPM-Leiter Frankie Sibarani sagte in Jakarta, dass die BKPM bei den Investoren von China und Hongkong für die Erleichterung durch die dreistündige Genehmigung, die seit Oktober letzten Jahres existiert werden werde. Diese Erleichterung solle die Investoren von Hongkong und China dazu antreiben, in Indonesien zu investieren. Frankie Sibarani fuhr, dass China ein wichtiges Land sei und zur Erreichung des indonesischen Investitionsziels dieses Jahres beitragen solle. Die indonesische Industrie- und Handelskammer Kadin bereitet einige Pläne vor, um den nationalen Logistiksektor in einigen Regionen in Indonesien zu entwickeln. Deshalb hofft die indonesische Industrie- und Handelskammer, dass Indonesien ein formales Institut zur Entwicklung der Arbeitskräfte im Logistikbereich gründen werde. Der Vizeleiter der indonesischen Industrie- und Handelskammer im Logistikbereich, Rico Rustombi, sagte kürzlich in Jakarta bei der Eröffnung des Seminars zum Thema Nationales Logistiksystem, die Gründung des Fortbildungsinstituts für Arbeitskräfte, wie zum Beispiel im Managementsbereich, sei sehr wichtig. Außerdem soll man die Durchführung der Maßnahmen der Regierung im Logistikbereich überwachen. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.443,37 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.277,62 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.204 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 76%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Die Genf-Verhandlung Teil 2 für die Syriens Zukunft.
Die Vereinten Nationen haben die Gespräche zwischen der Opposition und der Regierung in Damaskus vermittelt. Eine erste Runde war am 3. Februar gescheitert, nachdem die Regierungstruppen und ihre russischen Verbündeten eine Großoffensive auf die nördliche Großstadt Aleppo gestartet hatten. Seitdem wurde auf Vermittlung Russlands und der USA eine Waffenruhe vereinbart, die trotz etlicher Verstöße in einigen Teilen des Landes von der syrischen Regierung und 97 Rebellengruppen weitgehend eingehalten wird. Ausgenommen von der Vereinbarung sind Einsätze gegen den IS und die islamistische Al-Nusra-Front. Bei den Syriens-Gesprächen in Genf hat es Fortschritte gegeben. Die Opposition ist zu direkten Gesprächen mit der Regierung bereit. Aus Sicht des UN-Vermittlers de Mistura hat sich die Situation zum Positiven verändert. Auch durch den angekündigten Teilabzug Russlands. Es gibt bei den Syriens-Gesprächen Grund zum Optimismus, so die Einschätzung von UN-Vermittler Staffan de Mistura. Nach einem Treffen mit der Opposition sprach er von einer veränderten Atmosphäre. Der angekündigte Teilabzug Russlands wird als ein Hoffnungsschimmer gewertet. Außerdem sprechen die USA und Russland miteinander und seien im UN-Sicherheitsrat verein. All das hat einen neuen Impuls gegeben, sagte de Mistura. Es gebe nun einen Mechanismus, den es zuvor nicht gegeben habe. Auch die syrische Opposition blickt mit neuem Optimismus auf die Verhandlungen. Sie kann sich direkte Gespräche mit der Regierung grundsätzlich vorstellen. Wir sind bereit, in einer nächsten Etappe an direkten Verhandlungen mit dem Regime teilzunehmen, wie dies bei den Genf-2-Gesprächen der Fall war, sagte ein Sprecher des Hohen Verhandlungskomitees Salem Al-Meslet. Bei den Genf-2-Verhandlungen hatten beide Delegationen an einem Tisch gesessen. Die Verhandlungen verliefen allerdings auch damals nur über einen Vermittler und waren nach mehreren Wochen ergebnislos beendet worden. Aktuell finden nur indirekte Gespräche statt. De Mistura redet abwechselnd mit den Delegationen von Regierung und Opposition. Die jetzige Verhandlungsrunde soll bis zum 24. März laufen. 2 weitere Gesprächsrunden sind geplant. Ziel ist, bis zum Sommer einen politischen Übergang in Syrien einzuleiten und im kommenden Jahr Neuwahlen abzuhalten. Weitere Gespräche über die Zukunft Syriens soll es auch in Moskau geben. In der kommenden Woche will US-Außenminister John Kerry dort mit Russlands Präsident Wladimir Putin über den russischen Teilabzug und die Zukunft Syriens reden. Die Vereinten Nationen forderten nun, noch vor Ende des Konflikts Ermittlungen gegen Kriegsverbrecher einzuleiten. Zum ersten Mal gibt es Hoffnung, dass ein Ende in Sicht sein könnte, erklärte Paulo Pinheiro, Mitglied einer von UN-Menschenrechtsrat eingesetzten Untersuchungskommission. Es müsse und sollte nicht bis zu einem Friedensschluss damit gewartet werden, die Grundlagen für eine Strafverfolgung festzulegen. Soweit Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Am 16. Februar 2010 ist der Osten von Indonesien von einem Erdbeben erschüttert worden. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte das Beben eine Stärke von 6,2. Sein Epizentrum lag 295 Kilometer nordwestlich der Inselgruppe Tanimbar in rund 130 Kilometern Tiefe. Ein Tsunami sei nicht zu befürchten. Erklärte das Tsunami Warnzentrum für den Pazifik in Hawaii. Berichte über verletzte oder Sachschäden wurden zunächst nicht bekannt. Die Indonesia-Inselgruppe Tanimbar liegt in der Arafura-See zwischen Timor und Neuguinea und schließt sich östlich an die kleinen Sunda-Inseln an. Der Archipel gehört zur Provinz Maluku. Die Inselgruppe weist die Struktur einer Kette auf. Insgesamt beträgt die Landfläche 5.430 Kilometer. Der höchste Gipfel liegt auf Laibobar und ist etwa 600 Meter hoch. Die Ekeronstraße trennt Nord- und Südtimor-Laut oder Yamdena und Selarung. Die Tanimbar-Inseln sind aus tertiären Sichten aufgebaut und besitzen besonders im Westen zahlreiche Korallenriffe. Auf den Tanimbar-Inseln sind bereits starke Einflüsse der australischen Tier- und Pflanzenwelt zu beobachten. Einige Arten sind jedoch auf die Tanimbar-Inseln beschränkt. So kommen nur hier beispielsweise die sehr seltenen Tanimbar Schleierreute vor, für die bislang keinerlei Beobachtungen im Freiland vorliegen und die wissenschaftlich nur anhand von Belgen beschrieben wurde. Das erste von Gustav Radbruch entworfene Jugendgerichtsgesetz oder RJGG wurde am 16. Februar 1923 erlassen. Es trug bereits die Grundzüge des heutigen Jugendgerichtsgesetzes und verwirklichte Ideen des Strafrechtslehrers Franz von Liszt. Jugendgerichtsgesetz oder JGG ist das Gesetz, das mehrheitlich das formelle Jugendstrafrecht regelt. Das Jugendgerichtsgesetz ist auf alle strafmündigen Jugendlichen anwendbar. Im Zweifel ist das Jugendgericht gehalten, Jugendstrafrecht anzuwenden. Eine wichtige Rolle im Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsenden spielt die Jugendgerichtshilfe, die das Verfahren vom Beginn bis zum Ende begleitet, in der Hauptverhandlung Anrecht, ob bei Heranwachsenden noch das Jugendstrafrecht oder schon das allgemeine Strafrecht angewendet werden sollte und auch Vorschläge zu den zu ergreifenden Maßnahmen macht. Eine Erweichung des Erziehungsgedankens wurde durch die Neufassung des Reichsjugendgerichtsgesetzes am 6. November 1943 verordnet. Es wurde nicht nur die Altersgrenze auf 12 Jahre herabgesetzt, wenn der Schutz des Volkes wegen der Schwere der Verfehlung eine strafrechtliche Ahndung fordert. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Grünes Indonesien zum Thema Das Gedenken an den Nationalen Mülltag 2016. Liebe Zuhörer, kürzlich drängten sich Tausende von Menschen in das Celebes Convention Center in der Metro Tanjung Bunga Strasse Makassar in der Provinz Sud Sulawesi. Zusammen mit Vizepresiden Yusuf Kalla feierten sie den Nationalen Trash Free Day 2016, der zum Thema Mentale Revolution zum kostenlosen Abfall Indonesiens 2020. Bei der Veranstaltung waren auch der Innenminister Cahyokumolo, die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft Siti Nurbaya, der Minister für Agrar und Raumplanung, Ferry Murshidan Baldan, sowie der Minister für Genossenschaft und Klein- und Mittelständische Unternehmen Puspayoga anwesend. Der National Trash Free Day wurde zunächst vom Umweltministerium am 21. Februar 2016 eingeleitet, um den Müll Erdrutsch in Lewi Gajah in der Provinz West Java, die behauptet 156 Leben und gelöscht zwei Dörfer, Cilimus und Pojok, zu erinnern, aus der Karte. Am 21. Februar 2015 begraben 60 Meter hohen Haufen Müll auf der Deponie Lewi Gajah in Cimahi, West Java, und 200 Meter Erdrutsch zwei Dörfer wegen Übernacht, Regenguss und Methangasexplosion. Dies kann die erste Katastrophe in der Geschichte der Menschheit sein, wo 100 Menschen, die durch Müll gestorben sind. Seitdem erinnert Indonesien Lewi Gajah Tragödie wie der National Trash Free Day. In diesem Jahr wurde der National Trash Free Day offiziell am 15. März geleitet von Vizepräsident Yusuf Kalla in Makassar, Südsulawesi, gefeiert. Für den Fall gab es auch die Einleitung der einbezahlten Plastiktüte und Abfallbank. 17 Bürgermeister und Vizebürgermeister von Indonesien unterzeichneten Absichtserklärung mit der Indonesian Handler Association Aprindo, um die Verwendung der eingezahlten Plastiktüte zu implementieren, die Kunststoffabfälle zu reduzieren, die schwer zu recycelt zu werden. Die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, Siti Nurbaya, sagte, dass ein bezahlter Kunststoffprogramm eine Form der Volksverantwortung gegenüber der Natur. Sie hoffte, indem sie für jede Plastik zahlen, werden die Menschen ermutigt werden, klüger zu sein, Plastik zu nutzen. Das einbezahlte Kunststoffprogramm wird nach und nach in mehreren Perioden umgesetzt. In der ersten Periode wird das Programm in Bandung, Süd, Tangerang, Ambon, Banda Aceh, Depok, Banjarmasin und Palembang angewandt. Auf der National Trash Tag in Makassar erhielten die Umweltaktivisten eine Auszeichnung. Diese Umweltaktivisten haben diesen National Trash Free Day die Geschäftsgenehmigung und die Herausgabe des Kredites von Abfallbanken in Makassar initiiert. Die Abfallbank selbst ist das Management für trockene gesammelte Abfälle, die die Menschen fördern, in diesem Programm proaktiv zu sein. Das System enthält, auf den Markt wirtschaftlich wertvolle Abfälle zu sortieren und zu verteilen, sodass die Menschen den Gewinn aus den gesparten Abfällen bekommen. Der Kredit wird durch die staateigene Bank PT Bank Rakyat Indonesia BRI in Form von Mikrokredit geleitet werden. Die Größe des KUR ist unterschiedlich. Es ist von der Kapazität der Geschäftes abhängig. Der KUR wurde symbolisch von BRI-Präsident Direktor Asmawi Syam, den Vertretern der einzelnen Abfallbanken in Anwesenheit des von Vizepräsidenten Yusuf Kalla und der Umweltministerin Siti Nurbaya überreicht. Das war Grünes Indonesien.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, das Lembur Touristendorf in Jambi zu besuchen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream www.voi.co.id und auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer,
Die Provinz Jambi hat viele Touristenziele mit schöner Naturlandschaft und einer geschützten lokalen Kultur. Eines davon ist das Lempur Touristendorf. Dieses Dorf ist von schönen Hügeln und Gebirge umgeben. Es liegt im Kerinci-Bezirk. Als das Touristendorf ist es von Einzigartigkeit im Vergleich zu anderen Touristendörfern. Das Dorf hat 5 Seen mit unterschiedlichen Merkmalen. Etwa 80% des Dorfes gehören zu dem Gebiet des Nationalparks Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) und auch zu dem Urwald, der mit dem Umweltsiegel Kalpataru im Jahr 2015 versehen wurde. Jeder See hat verschiedene Farben und Fischarten. Die Seen sind Kaco, Kecik, Duo, Nyalo und Lingkat. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das Lempur Touristendorf besuchen, bietet es ein Reisepaket des Ökotourismus für die Expedition zu den 5 Seen an. Zurzeit gehört es zu dem Lieblingsprogramm der ausländischen und einheimischen Touristen, die gerne die Seen besuchen. Dabei können Sie die Expedition in 5 Tagen oder am kürzesten in 3 Tagen machen. Bei dieser Expedition können Sie die Einzigartigkeit von allen Seen sehen. Beispielsweise gibt es den Kaco-See, übersetzt den Glassee. Er liegt etwa 1300 Meter über dem Meeresspiegel und ist nicht so groß wie andere Seen in Indonesien. Er beträgt nur ca. 30 x 30 Meter. Dieser See ist sehr einzigartig, da seine blaue Farbe mit der Landschaft um den See einen Kontrast bildet. Der Kaco-See sieht klar und sauber aus. Wegen der Sauberheit und Klarheit können Sie noch Tausende von Semafischen als die endemischen Fische von Kerinci sehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur die Schönheit der Natur mit der Einzigartigkeit der Seen hat das Lempur Touristendorf, sondern auch einige historische Reiseziele. Es gibt in diesem Dorf eine prähistorische Fundstätte, Festungen und alte Museen. Die Fundstätte Lempur Mudik ist ein Touristenziel, das sehr häufig besucht wird. Diese Stätte liegt im Dorf Cempaka Tunggal im Distrik Gunung Raya im Percik Kerinci, Jambi. Dieser Fundort liegt an der Terrasse der Reisfelder und etwa 980 Meter über dem Meeresspiegel sowie ca. 300 Meter von dem Lempur Fuss entfernt. Der Fundort ist aus dem Andesit-Stein gebaut und hat die Form einer Kanone. Die lokalen Bewohner nennen ihn deshalb Kanonenstein. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das Lempur besuchen, werden Sie viele interessante und einzigartige Traditionen sehen. Die lokalen Bewohner werden verschiedene traditionelle Tänze und auch bestimmte Rituale aufführen, um etwas wie das Erntefest oder die Ernennung der Volksleiter zu feiern. Um Gäste zu begrüßen, zeigen die Bewohner normalerweise den Tau-Tanz. Dieser Tanz wird auch beim Erntefest und bei der gemeinsamen Mahlzeit vorgeführt. Der Tanz wird paarweise von Jungen und Mädchen vorgetragen. Der Tau-Tanz wird mit den Musikinstrumenten des Tamburin, Gong und von klassischen Gesang namens Mantun begleitet. Es geht beim Gesang um das Leben der Dorfbewohner, die Liebe, Brauchtum und so weiter. In diesem Touristendorf Lempur können Sie Naturressourcen und Kulturaufführungen jeden Tag genießen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören. Wie man Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Wir treffen uns wieder bei unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen einige indonesische Wörter vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Unser heutiges Thema ist menepati janji oder auf Deutsch Versprechen erfüllen. Liebe Zuhörer, nun stelle ich Ihnen zuerst ein paar Vokabeln vor, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Ich werde jedes Wort zweimal langsam vorstellen und dann können Sie es zunächst wiederholen. Versprechen erfüllen auf Indonesisch, menepati janji. Menepati janji, als Arbeiter angenommen auf Indonesisch, diterima bekerja. Diterima bekerja, die Oil Gesellschaft auf Indonesisch, perusahaan minyak. Perusahaan minyak. Wie die versprochen hat of Indonesisch, sesuai janjimu, sesuai janjimu. Film ansehen of Indonesisch, nonton film, nonton film. Das Abendessen of Indonesisch, makan malam, makan malam. Im Restaurant of Indonesisch, di restoran, di restoran. When of Indonesisch, kapan, kapan. Wo of Indonesisch, di mana, di mana. Ort und die Zeit festlegen of Indonesisch, tentukan tempat dan waktu, tentukan tempat dan waktu. Warten of deine Information of Indonesisch, tunggu kabar dari kamu, tunggu kabar dari kamu. Good of Indonesisch, baiklah, baiklah. In Verbindung setzen of Indonesisch, menghubungi, menghubungi. Andere Kollegen of Indonesisch, teman-teman lain, teman-teman lain. Liebe Zuhörer, nun werden diese Vokabeln in einem Gespräch zum Thema menepati janji, Versprechen erfüllen zwischen Dani und Aris Dastel. Ich werde jeden Satz zweimal langsam vorlesen, danach können Sie den Satz wiederholen. Ich habe den Arbeitsplatz in der Ölgesellschaft erhalten. Auf Indonesisch, saya diterima bekerja di perusahaan minyak. Saya diterima bekerja di perusahaan minyak. Wie du versprochen hast, werden wir in Kino gehen und zum Mittagessen in ein Restaurant. Of Indonesisch, sesuai janjimu kita akan nonton film dan makan malam di restoran. Sesuai janjimu kita akan nonton film dan makan malam di restoran. Natürlich werde ich mein Versprechen erfüllen. Of Indonesisch, tentu saya akan menepati janji. Tentu saya akan menepati janji. Wann und wo of Indonesisch, kapan dan di mana, kapan dan di mana. Ja, später werde ich den Ort und die Zeit bestimmen. Of Indonesisch, ja, nanti saya tentukan tempat dan waktunya. Ja, nanti saya tentukan tempat dan waktunya. Ich warte auf deine Nachricht. Of Indonesisch, saya tunggu kabar dari kamu. Saya tunggu kabar dari kamu. Good. Informiere auch die anderen Kollegen of Indonesisch. Baiklah, hubungi juga teman-teman lainnya. Baiklah, hubungi juga teman-teman lainnya. Good. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Menepati Janji, Versprechen erfüllen. Auf Wiederhören.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens. Hallo liebe Zuhörer des Destinations RRI World Service. Sie können unsere Sendung auf der Buswelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir die indonesische Musikgruppe Sela on Seven vorstellen. Diese Gruppe wurde am 6. Mai 1992 in Yogyakarta, Mitteljava gegründet. Sie besteht aus Duta als Sänger, Adam als Bassist, Eros als Gitarrist, Sakti ebenfalls als Gitarrist und Anton als Trommelspieler. Sie stammen aus verschiedenen Oberschulen in Yogyakarta. Anfangs sang diese Gruppe die Lieder von Oasis, U2, Bon Jovi, Guns N' Roses und so weiter. Bis heute hat diese Gruppe 10 Alben aufgenommen. Hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Dann oder auf Deutsch und von Sela on Seven. Gute Unterhaltung.
Kembali seperti sedia kala di mana kau bisa ber-
Liebe Zuhörer, das Lied, das Sie gerade hörten, ist die zweite Single aus dem ersten Album mit dem Titel Sheila on 7. Mit diesem Lied hatte Sheila on 7 den größten Erfolg in der indonesischen Musikindustrie. Diese Gruppe konnte auch damit mehrere Fans anlocken. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Seberapa Pantas oder auf Deutsch Wie eignet du dich für mich? Viel Spaß beim Zuhören.
Seberapa pantaskah kau untuk kutunggu? Cukup pindahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Oh, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang? Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu. Hanya kaulah yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Celakanya hanya kaulah yang pantas untuk ku banggakan. Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan. Lihat getaran beri aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk ku banggakan. Kau bertahan dengan hidupku yang malang. Oh, oh. Sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang?
Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade Seberapa Pantas oder Wie eignet du dich für mich von Sheila on 7. Drei Alben von Sheila on 7 wurden mehrere Millionen Kopikassetten verkauft. Danach nennt man diese Gruppe Million Copies Band. Das dritte Album von Sheila on 7 hat den Titel 07 Des mit dem Hit Seberapa Pantas oder auf Deutsch Wie eignet du dich für mich wurde auch mehrere Millionen verkauft. Dieses Lied wurde zusammen mit dem Album von Jamrud und Dewa 19 veröffentlicht. Die Alben von Sela und Seven hatten viele Auszeichnungen erhalten, wie unter anderem 4 Auszeichnungen AMI Award 2002 für das beste Album, 3 Auszeichnungen DCTV Music Award 2003 für das beste Lied Seberapa Pantas oder Wie eignet du dich für mich, 3 Auszeichnungen Anugerah Planet Musik Malaysia 2003 für die Kategorie die beste Gruppe. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie 2 weitere Lieder von Sela und Seven mit dem Titel JAP und Kita oder Wir auf Wiederhören.
Love
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.go.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.go.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.